Herzlich willkommen zum R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G Immobilien und Investment. Und heute haben wir wieder einen kleinen Interview-Part. Ich habe euch heute noch jemanden vom Immobilienstammtisch mit dazu geholt, und zwar den Vince. Hallo Vince, schön, dass du heute dabei bist.
Grüß dich, Marc.
Finde ich sehr, sehr cool, dass du die Leute so ein bisschen an deiner Expertise mal teilhaben lässt, weil wir beide kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen und ich weiß, dass du im Immobilienbusiness ziemlich aktiv bist. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer du bist und was du beruflich machst.
Ich bin Vincent Rutverleit, 31 Jahre alt, habe einen Handwerksbetrieb. Wir sind spezialisiert auf gewerksübergreifende Leerwohnungssanierung für Wohnungsbaugesellschaften. Vor fünf Jahren habe ich meine erste Immobilie gekauft. Damals ein Mehrfamilienhaus, 6-Parteien-Haus und seitdem ein bisschen weitergemacht.
Und da hat es dich irgendwann angesteckt und hast ja gedacht, da will ich mehr von haben.
Ja, direkt. Also das Vorhaben hatte ich schon ganz lange, schon tatsächlich sogar in früher Kindheit, das Vorhaben, Häuser zu erwerben und irgendwie mit der Miete abzubezahlen, bis es dann irgendwann mal geklappt hat. Das erste zu erwerben hat es dann halt noch sehr lange gedauert eigentlich für mich, aus meiner Sicht heraus damals. Aber seitdem ging es dann steil bergauf.
Ja. Und kam das alles irgendwie so ein bisschen aus dem Handwerksbetrieb, weil ihr da sowieso mit den Immobilien immer zu tun hattet? Oder war das familiär bedingt? Oder wie bist du
Das hatte gar nichts damit zu tun. Gut, ich habe das gesehen bei meinem Vater, wie er das damals einmal gemacht hatte und fand das Prinzip eigentlich genial, dass andere Leute in mein privates Vermögen sparen. Ne? Mhm. Und ich dann halt nur als Schirmherr aufpassen muss, dass alles glatt läuft.
Mhm. Ja, ich kann mich noch an so eine Situation erinnern, als wir beide uns kennengelernt haben. Wir können ja mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Okay. Da waren wir feiern irgendwo und ich weiß noch, da hatten wir ein paar Bierchen getrunken und da hast du mir ganz viele Fragen gestellt und ich weiß, da warst du, glaube ich, auch noch ziemlich am Anfang. Ne? Also hattest du
da schon? Hatte ich gerade, da waren wir in Bochum am Bermuda-Dreieck und genau, fortgeschrittener Abend, da hatte ich gerade mein erstes Haus gekauft. Und war damals, muss ich sagen, erschlagen davon, wie viel du schon hattest, wo du schon standest und dachte mir, Kacke, wie komme ich da hin?
Ne? Okay, aber ich kann mich noch an unser Gespräch erinnern und du warst damals ziemlich wissbegierig. Also ich kann mich noch daran erinnern, du warst so voller Euphorie und du hattest noch ganz viele Fragezeichen im Gesicht.
Ich hatte auch viele Ausrufezeichen mit Sicherheit oder ich habe die Leute auch immer oft ungefragt vollgequatscht, wenn ich gemerkt habe, da ist ein bisschen Interesse da.
Ist ja auch
und
richtig,
das ist eigentlich oft so mein Hauptlieblingsthema, sich über sowas austauschen. Deswegen finde ich das eigentlich immer extrem cool, wenn man am Stammtisch weiß, auch wenn da viele fremde neue Leute sind, es sind alles irgendwo Gleichgesinnte mit den gleichen Interessen. Und man kann sich einfach drüber unterhalten. Und das war damals in der Runde, wusste ich, du hast damit zu tun, auch wenn wir uns da noch nicht gut kannten, alle anderen nicht. Und deswegen warst du mein Opfer an dem Abend und du musstest mit mir darüber sprechen.
Ja, das Verrückte ist, ich habe das ja gar nicht so als Opfer wahrgenommen, sondern ich glaube, wenn man in dem Thema unterwegs ist, macht es einem ja sowieso Spaß, darüber zu reden. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Qual für mich war, ganz im Gegenteil. Ich erwische mich ja selber oft dabei, wenn man dann mit Leuten mal ins Gespräch kommt, die dann noch nicht so tief drin sind, dass ich mir manchmal vorstelle, komme, als wenn ich denen da irgendwie die neue Bibel zeige oder sowas und dann so nach dem Motto, jetzt muss ich dich bekehren. Habe ich mittlerweile auch aufgehört, das zu machen, aber ich kann mich noch an Situationen erinnern, da war das so. Also ich fand das damals ganz spannend, dass du da gerade losgelegt hast. Wenn ich jetzt heute sehe, was du da jetzt schon alles erreicht hast, ist natürlich in den 5 Jahren einiges passiert. Aber wenn wir uns jetzt nochmal so 5 Jahre zurückversetzen, was waren denn da so die größten Herausforderungen am Anfang? Also du sagtest ja gerade, in der Kindheit ist es schon losgegangen und dann, was hatte ich eigentlich?
Also der Wunsch, der war ganz früh da, nur die Rahmenbedingungen dafür müssen erstmal geschaffen werden und natürlich auch irgendwie das Wissen, wie man sowas Ganze umsetzen kann. Dass das Ganze so ein Erwerb mit einer Immobilie, mit Kaufnebenkosten verbunden ist, erheblichen Kaufnebenkosten, Steuern, Grunderwerbsteuer und so weiter, das war mir früher auch mit Anfang 20 alles gar nicht so bewusst. Auch wenn ich schon für mich selber am Gucken war bei Immobilien-Scout und rumgerechnet habe mit meinem Wissen, war das für mich was ganz Neues irgendwann, als mir einer sagte, da musst du auch noch Steuern zahlen. Und mit jeder Aussage von jemandem Fremden sollte das ja eigentlich immer in weite Ferne gerückt werden. Das geht nicht, weil du musst Steuern zahlen, du musst das. du brauchst mehr Eigenkapital und so weiter. Ich hatte damals, also vor 5 Jahren noch, war ich auf einer ganz anderen Einkommensebene, als das, als das in den Folgejahren der Fall war. Und eigentlich, ich habe dann, die Bank war mir wohl gesonnen, die hat gesagt, ja, du brauchst hier 25% Eigenkapital plus Kaufnebenkosten und so weiter. Und wenn man dann ein Mehrfamilienhaus für 500.000 kaufen möchte, fragt man sich, okay, wann soll das sein? Wie lange muss ich da sparen? Wie lange soll ich von nichts quasi leben? Und dann kann ich mir in 10 Jahren ein Haus kaufen? Mhm. Ich hatte da ganz andere Vorstellungen. Und das Wichtigste war, das habe ich sowieso so oft in dem Bereich gehabt, dass alle anderen Leute wollen dann immer erzählen, wie was geht und vor allen Dingen, was nicht geht, auch die Bank. Und dann müssen halt, ich habe das immer erstmal so hingenommen und dann für mich überlegt, wie kann ich da den Weg doch irgendwie finden mit einem Kompromiss oder auch einfach ganz neu gedacht, weil ich habe das nie so hingenommen, was mir alles gesagt worden ist, warum etwas nicht geht. Mhm. Wenn ich das getan hätte, dann würde ich heute immer noch warten, bis ich genug Eigenkapital für mein allererstes Haus zusammengekratzt hätte.
Mhm. Ja, da kann ich zu 1000% bestätigen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe und mir alle erzählt haben, die blöden Messis und Alkoholiker und Leute, die ihre Miete nicht zahlen und die rufen dich 24 Stunden an und der Wasserhahn tropft. Das sind ja diese üblichen Sachen. Ne?
Aber den Leuten, die sagen, hast du nicht Angst vor Messis, würde ich sagen, wenn ich eine Wohnung hätte, dann hätte ich Angst vor Messis, denn dann hätte ich ein Ausfallrisiko von 100%. Wenn ich 100 Wohnungen habe, dann habe ich keine Angst, dann habe ich ein ganz, ganz geringes Ausfallrisiko. Und wenn ich in einer Wohnung habe, habe ich da mal ein Messi drin. In zwei gleichzeitig ist schon extrem, extrem selten, wäre extrem unwahrscheinlich. Mhm. Und das wäre dann nur eine Ausfallquote von 2%. Und damit kann ich leben.
Hast du damals Angst gehabt vor sowas? Also war das auch ein Grund, der dich gehindert hat?
Nie.
Also es ging eher, wenn ich das so richtig interpretiere, eher um diese finanziellen, ich sag jetzt mal, Mythen, die bestehen, dass man 25% Eigenkapital mitbringt. Richtig, das war eher so der Hindernis, Hauptgrund am Anfang zumindest. Bist du dann gesagt, dass...
Also das war für mich auch kein Hindernis, aber also ich habe nie die Probleme wahrgenommen, sondern immer versucht, die Probleme für diese Probleme eine Möglichkeit zu finden.
Mhm.
Ja, sehe ich. Aber gut, wenn ich sehe, da ist kein Problem, das läuft, das sollte klappen, brauche ich da trotz alledem immer noch von einem zweiten meinem Gegenüber, wenn ich jetzt das Beispiel Bank nehme, natürlich, die müssen das genauso sehen. Das reicht nicht nur, dass ich das so sehe. Und diese Überzeugungsarbeit ist ja auch, wenn man mit etwas startet, was ganz anderes, als wenn man schon was im Nacken hat und gezeigt hat, dass das funktioniert, was man da macht und dass man sowas schon mal gemacht hat.
Ja, das Vertrauen muss man sich aufbauen. Ne? Also ob es der Bank gegenüber ist oder auch anderen Dienstleistern dabei. Klar, die müssen erst mal gucken, ob man jemandem vertrauen kann oder nicht. Sehe ich ganz genauso. Gab es denn in deiner Situation damals jemanden, der dir da geholfen hat? Also wie so eine Art Mentor oder sowas? Oder hast du dir, ich sag mal, das so aus dem Familienkonstrukt, wo du sagtest, mein Papa, der hat da mal was gemacht und dann habe ich gedacht, das willst du auch machen? Hast du das alles selber gemacht?
Also grundsätzlich kam aus der Familie, ja, Immobilien sind ja eine gute Sache, aber so schnell geht das alles nicht. Und so viel, wie du das vorstellst, geht das auch alles nicht.
Mhm.
Und mit der Meinung konnte ich mich nie anfreunden und deswegen muss ich mir dann halt irgendwo alleine gucken, wo ich mich da lang schlinge.
Mhm. Also du warst schon so, dass du dich selber in die Sachen reingearbeitet hast, du hattest jetzt nicht irgendwie ein Netzwerk auch schon oder so um dich rum von Leuten, die das schon mal gemacht haben oder sowas?
Nein.
Würdest du denn, weil du es vorhin angesprochen hattest mit den Gleichgesinnten, würdest du sagen, sowas, was wir hier haben mit dem Investorenstammtisch oder so, wäre das eine Sache, die hilfreich ist oder vielleicht sogar Angst machen kann? Wie würdest du das jetzt so im Nachhinein betrachtet sehen?
Investorenstammtisch ist, denke ich, immer hilfreich oder also jetzt so zwischen uns, weil keiner kann alles wissen. Ich weiß Sachen, die du nicht weißt, du weißt Sachen, die ich nicht weiß irgendwo und auch wenn größtenteils irgendwie Überschneidungen da sind, so, ne, da brauchen wir keine Hilfe, gibt es bestimmt irgendwelche Bereiche, wo wir voneinander lernen können. Aber nicht nur wir beiden, sondern auch in allen anderen, weil nicht jeder hat genau den gleichen Beruf und so weiter. Mhm. Es ist ja immer eine Immobilie, das Immobilienthema ist ja dermaßen komplex, dass man auf alle möglichen Dienstleistungen und so weiter irgendwo angewiesen ist oder zurückgreifen kann oder die vervollständigend in das ganze Konzept Immobilie einbauen kann. Und dafür muss man eben Leute kennen und das klappt ganz gut im gegenseitigen Austausch.
Bin ich total bei dir. Also wenn ich an meine Anfänge denke und auch mein Netzwerk von damals mir mal so anschaue, dann weiß ich noch, was ich da für Hürden hatte. Und also jetzt keine Selbstbeweihräucherung, aber als ich den Stammtisch damals gegründet habe hier in Hagen, da habe ich erst mit anderen Investoren gesprochen und die sagten, bist du doof? Warum holst du dir denn deine Konkurrenz ins Haus und setzt die auch noch alle an einem Tisch? Ihr sucht doch alle in dem Umkreis zum Beispiel von Hagen. Ne? Und ich würde sagen, also genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also wenn man die richtigen Leute an einen Tisch bringt, dann tauscht man sich untereinander aus. Es ist auch nie so, dass man immer einen Deal mitnimmt. Also, dass ich jetzt sage, ich mache alle Deals alleine, sondern es kommen ja auch Sachen, ich weiß zum Beispiel, Gewerbe ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Ne? Da kenne ich aber dann jemanden am Stammtisch. Dann, wenn ich einen guten Gewerbedeal finde, dann gebe ich den weiter oder so. Ne? Mhm. Also ich sehe das eher so, dass man einen Mehrwert von den Sachen mitgenommen hat und nicht, oh, ich hole mir meine eigene Konkurrenz ins Haus. Ne? Und man lernt halt von den Leuten. Und deswegen glaube ich auch, ist Austausch immer wertvoll.
Definitiv. Wir suchen ja nicht alle in der gleichen Straße was. Ne?
Genau.
Ich meine, gerade in dem Einzugsgebiet, was wir hier haben, im Ruhrgebiet, was so groß ist, gerade da sehe ich da überhaupt gar keine Probleme.
Ja. Also bin ich auch fest von überzeugt. Und ich würde auch immer sagen, heute, also ich weiß nicht, vor 5 Jahren, als du angefangen hast, ich glaube, da war schon so dieser erste Hype, aber also als ich angefangen habe, definitiv, da gab es noch keine Online-Coaches oder irgendwie sonst was. Große Internetforen.
Ja, die sind so, weiß ich nicht, vor 3 Jahren aus dem Boden gesprießt, würde ich sagen. Ja. 3, 4 Jahren so. Ne?
Also da musste man sich...
Als ich angefangen habe, hatte ich auch noch nie von sowas gehört. Ja. Ne? Das erste, von dem ich da mal gehört hatte, irgendwann war Alex Fischer.
Mhm.
Das, sein Buch Reicher als die Geissens.
Ja, ja, genau. Ja.
So, das war das allererste und dann kam einer nach dem anderen und...
auf einmal waren die neuen Immobiliengurus alle geboren, ne?
Ja, genau.
Ja, also damals die Informationsbeschaffung war ja eher so, dass man wirklich nur so Family and Friends irgendwie, also ich zumindest hatte. Ich weiß, dass ich jemanden im Familienkreis hatte, also im Freundeskreis, die mit Immobilien Geld verdient haben und da habe ich natürlich immer zugehört, weil bei meinen Eltern war das nie so, aber ansonsten, wo hätte man sonst Informationen herkriegen sollen? Mhm. Ne? Und ich finde, heute sind so Möglichkeiten, Internet oder auch solche Stammtische viel, viel rarer gesät, dass man die Möglichkeit hat, sich überall irgendwie Informationen zu holen. Ne?
Definitiv.
Was würdest du denn aktuell am Markt sehen? Also du hast ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht, hast schon ein paar Immobilien im Bestand, reichlich. Mhm. Und wie würdest du denn jetzt gerade die Situation sehen? Die Zinsen sind ja gestiegen. Guckst du gerade noch nach aktuellen Objekten oder hast du jetzt erstmal für dich entschieden, eine Pause zu machen?
Ich hatte für mich entschieden, das, was ich gekauft habe, jetzt erstmal abzuarbeiten, so wie ich das abarbeiten wollte. Ist ja immer manchmal so ein bisschen Entwicklung mit dabei. Bevor ich mir jetzt schon wieder was Neues an den Hals binde, das hat wie so oft nicht geschafft. Jetzt habe ich schon wieder was gekauft und gleichzeitig erwische ich mich, wie ich immer, also wie ich wieder gucke, weil es mich einfach mega interessiert, was gerade abgeht. Und die Marktsituation als solche schreckt mich überhaupt nicht ab, jetzt zu sagen, oder würde mich nicht abschrecken, dass ich sage, jetzt halte ich erstmal die Füße still, ganz und gar nicht. Ich bin total entspannt und gelassen und ich glaube, jede Veränderung der Gesamtsituation kann auch wieder neue Chancen für einen bergen. Ich könnte mir vorstellen, die Glaskugel hat keiner, dass man zurzeit günstiger einkaufen kann, besser nachverhandeln kann als bisher und dafür den Grundstein legen kann. Ich meine, wo soll das langfristig hingehen? Wo soll ein Sachwert langfristig hingehen, selbst bei so einer hohen Inflation? In den Grundstein legen kann, günstig nochmal einzukaufen, vielleicht sogar im Anschluss Zinsänderungsrisiko mal umgekehrt, günstiger nachzufinanzieren irgendwann mal und dann sich freut, dass man solche Objekte dann im Portfolio mit drin hat.
Ich sehe es jetzt genauso. Ich sehe es auch tatsächlich total als Chance gerade, weil wir die Möglichkeit haben, sonst war es ja immer so, wenn ich es nicht gekauft habe, waren noch 5 andere da oder es ist noch ein anderer gekommen, der nochmal 10.000 mehr geboten hat oder so. Und ich sehe tatsächlich im Moment die Chance da drin, dass man wieder Angebote abgeben kann. Also ich kann jetzt, wenn ich ein geiles Haus gefunden habe, kann ich wieder ein Angebot an dem Verkäufer abgeben und sagen, hey, für den Preis würde ich es nehmen. Wenn du willst, dann mach, wenn nicht, dann nicht.
Weil und das jetzt so zu erörtern, wie weit kann ich da gehen? Was ist überhaupt am Markt möglich? ist das so, wie wir jetzt den Eindruck haben, dass man vielleicht massiv nachverhandeln kann, in welcher Form das möglich ist, das macht ja total Spaß, das auszuloten.
Ja, und man weiß ja nie, in welcher Situation der Verkäufer gerade steckt. Braucht er gerade ganz dringend Geld oder ist das eine Sache, ja gut, dann warte ich noch 2 Jahre mit dem Verkauf. Ne? Ja, das wissen wir nie. Eine Frage habe ich noch. Also ich finde es total geil, dass du da so offen über alles sprichst. Vielen Dank erstmal dafür. Ich glaube, da können viele von profitieren, weil ich auch guten Gewissens sagen kann, dass du ziemlich erfolgreich in dem Bereich unterwegs bist und da nicht nur große Töne spuckst, sondern dass da auch wirklich Substanz hintersteckt. Deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass du hier so viel davon preisgibst. Wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast, der ist gerade auf dem Weg, seine erste Investmentimmobilie zu kaufen, was wäre dein wichtigster Tipp an denjenigen, dass der am Ende des Gesprächs sagt, boah, danke, das hat mir richtig was gebracht. Welchen Tipp würdest du demjenigen geben?
Ins Machen kommen, ins Handeln kommen, ins Tun kommen und nicht ewig lange vor dem Theoretischen verbringen, nicht immer fragen, was wäre, wenn, nicht zu jeder Lösung ein Problem finden, sondern zu jedem Problem eine Lösung finden. Das kann man aber nicht immer alles im Vorfeld abklären. Manche Probleme kommen, tauchen auf und müssen dann gelöst werden. Man muss anfangen, ansonsten wird das nie was. Es gibt genug Leute, die so lange warten und dann irgendwann beschließen, noch länger zu warten, weil das das Beste ist. Und das sind meist die, wo es einfach nichts wird.
Da hat sich der Markt schon wieder gedreht, bevor ich die erste Immobilie gekauft habe.
Gedreht und wieder zurückgedreht und dann irgendwann, also...
Ja, mega.
Also ich habe ja auch so viele... Was heißt Fehler gemacht? Vieles, was ich mit dem Wissen von heute anders machen würde. Aber gut, das war halt so. Ich habe so damals nach dem besten Wissen und Gewissen die Entscheidung getroffen, die jetzt teils noch in ferne Zukunft Auswirkungen haben. Zinsbindungen und sowas zum Beispiel. Aber keiner hat die Glaskugel. Wenn sich eine Situation ändert, dann muss ich gucken, wie kann ich reagieren? Muss ich reagieren? Aber dafür muss man erstmal anfangen, denn alles von Anfang an komplett richtig machen, ich glaube, das geht gar nicht.
Perfektionistisch zu starten, dann kommt man niemals dazu.
Da verzettelt man sich.
Ganz genau.
Ja, man muss vielleicht so ein bisschen naiv sein, ein bisschen naiv in das Ganze reinstarten und nicht zu sehr darüber nachdenken, was alles passieren kann.
Ja.
Da macht man sich, glaube ich, bekloppt.
Also richtig geil, finde ich mega motivierend, was du da so sagst. Und 5 Jahre ist es jetzt her, dass du angefangen hast mit Immobilien. Kann man mal sehen, was man in 5 Jahren alles erreichen kann. Also man braucht keine 2 Jahrzehnte oder sowas, um einen riesen Immobilienbestand aufzubauen. Ich glaube, wenn man da Spaß an dem Thema hat und mit Leidenschaft dabei ist, kann man auch in kurzer Zeit was schaffen. Und ich sag mal, das Eigenkapital ist da auch nicht vom Himmel gefallen oder so oder wurde dir im Erbschaftssystem zur Verfügung gestellt, sondern ich weiß, dass du dir das alles selbst erarbeitet hast. Aber, wie du so schön gesagt hast, es gibt für alles einen Lösungsweg, wenn man den finden möchte. Und das finde ich ein mega motivierendes Spruch. Ich glaube, da können einige sich da draußen was von mitnehmen und haben auf jeden Fall einen Mehrwert von dieser Folge gehabt und vielen, vielen Dank. Sehr Wenn gerne. Ihr noch Interesse habt und irgendwelche Fragen stellen wollt, die der Vince euch vielleicht noch beantworten kann im Nachhinein, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich bin mir ziemlich sicher, ich sehe den Vince zwischendurch mal, dass er nochmal bereit wäre, ein paar Fragen zu beantworten. Also wenn irgendwie was euch auf der Seele liegt, was ihr gerne noch wissen wollt, dann schreibt es einfach mal und dann würde ich den Vince nochmal zu einer zweiten Podcast-Folge überreden.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Super, vielen Dank. Dann euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.